The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 28. August. Nach den Aufwühlungen der Französischen Revolution, dem Ende der Koalitionskriege von Napoleon und, tja, dessen Sturz, da war Europa in Verwirrung vereint. Die Welt der Nationalstaaten und der Fürstentümer hatte sich selbst aus den Angeln gehoben. Die Welt musste neu wieder eingehängt werden. Und das passierte dann auch. Und zwar unter Leitung des österreichischen Außenministers Fürst von Metternich traf man sich in Wien vor ziemlich genau 210 Jahren zum Wiener Kongress.
Der Kongress amüsiert sich, wie durchlaucht wir ausgesehen haben. Das ist mir aber nicht genug. Der Kongress muss tanzen. Hat man die Liste der Bälle und Empfänge fertiggestellt? Sehr wohl durchlaucht, bitte? Zu wenig, mein lieber Geilinger, viel zu wenig. Sie dürfen vor lauter Tanzen nicht zum Konferieren kommen.
Kamen sie aber doch. Das war ja auch der tiefere Sinn der Veranstaltung. Rund 200 Bevollmächtigte von Staaten, Städten und Fürstenhäusern tagten 9 Monate lang in der Stadt des Jugendstils und des Barocks. Unterbrochen und umrahmt, man kann auch sagen inspiriert und zur Kommunikation animiert von festlichen Abendessen, von klassischer Musik und pompösen Bällen zum Tanzen, suchte und fand man wieder zueinander. Gut, zwischendurch gab es auch mal den ein oder anderen Ausfall.
Durchlaucht seine Majestät der Zar, wünscht die Berichte über die gestrige Sitzung.
Jetzt?
Jetzt.
Das ist mir unbegreiflich. Der Zar hat gestern 6 Flaschen Champagner in der Loge getrunken. Seine Majestät müsste jetzt mit einem heftigen Katzenjammer zu Bett liegen.
Der Kongress tanzt, so beschrieb ein Schriftsteller in einem Brief an den französischen Staatsmann Talleyrand diese gleichermaßen friedliche wie vergnügliche Form der Völkerverständigung. Der tanzende Kongress, der einen neuen Krieg verhinderte, der die freie Flussfahrt in Europa garantierte und der erstmals die Sklaverei geächtet hat. Das war nun wirklich eine Weltpremiere. Und vor allem war dieser Wiener Kongress die Alternative zu Krieg und zu Hass, zur weiteren Polarisierung, Fraktionierung und Brutalisierung der europäischen Gesellschaften.
Wie ist die allgemeine Stimmung?
Ausgezeichnet, Durchlauch. In allen Briefen, die wir abgefangen haben, sind die allerhöchsten Persönlichkeiten geradezu enthusiasmiert. Ausgezeichnet, Durchlauch.
Das kann man heute, knapp über 200 Jahre später, von der Stimmung in der Bundesrepublik nicht behaupten. Geschockt von einer Serie islamistischer Gewalt, im ökonomischen Niedergang begriffen, im Parteiengezänk gefangen, könnten wir eine Lockerung, einen solch partnerschaftlichen Ansatz wie damals auf dem Wiener Kongress gut gebrauchen. Das gestrige Treffen von Kanzler und Oppositionsführer war, naja, eine Art Wiegeschritt wie beim Walzer. Ein Schritt zurück.
Ich habe dem Bundeskanzler das heute Morgen so deutlich gesagt und will das hier wiederholen. Und ich tue das nicht gern, aber es ist meine Wahrnehmung, meine Überzeugung, dem Bundeskanzler entgleitet mittlerweile das eigene Land.
Und einer nach vorn.
Aus meiner Sicht ist jetzt spätestens der Zeitpunkt gekommen, wo wir das tun müssen, was der frühere Bundespräsident Joachim Gauck schon Anfang Juni in einer Fernsehsendung gesagt hat. Er hat uns aufgefordert, die demokratischen Parteien der politischen Mitte, CDU, CSU, SPD, FDP, Grüne, hier zu gemeinsamen Lösungen zu kommen.
Spätestens nach den Landtagswahlen ist die Zeit für einen überparteilichen Paartanz gekommen. Berlin tanzt, heute noch nicht, aber vielleicht ja dann.
Der Kongress muss tanzen.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Bundesbauministerin Clara Geiwitz bespricht mit meiner Kollegin Laura Block die Probleme der Wohnungsnot.
Es geht darum, dass wir die Produktivität steigern durch zum Beispiel seriellen Wohnungsbau.
Anne Schwedt in New York weiß, welches Abnehmmedikament an der Börse derzeit für Aufsehen sorgt. Und ein amerikanischer Baseballspieler hat während eines Matches die Seiten, die Clubs gewechselt. Und dann sprechen wir noch über Lothar Matthäus. Denn der schimpft und der schimpft über die modernen Eltern.
Deshalb will ich erreichen, dass wir jedes Jahr, Jahr für Jahr, 400.000 Wohnungen bauen.
Jedes Jahr 400.000 Wohnungen zu bauen.
Was der Olaf Scholz alles so wollte im vergangenen Wahlkampf. Fakt ist, daraus wurde nichts. Im vergangenen Jahr waren es nicht mal 300.000 Wohnungen. Die Wohnungsnot in den großen Städten, Berlin, Hamburg, München, ist absurd. Vor allem die Preise sind absurd. Selbst Menschen, die weit über dem durchschnittlichen Jahresgehalt von rund 50.000 Euro derzeit verdienen, finden nur sehr schwer eine Mietwohnung. Also, wie ist der Stand auf dem Mietermarkt? Was tut eigentlich unsere Bauministerin von der SPD? Meine Kollegin Laura Block hat mit Clara Geiwitz darüber gesprochen.
Guten Tag, Frau Bundesbauministerin.
Hallo.
Frau Geiwitz, es ist ja schon ein bisschen Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet das Bauministerium sich in einem baufälligen Gebäude befindet.
Ich glaube, das ist keine Ironie des Schicksals, sondern das ist eigentlich sehr bezeichnend für die Stellung, die Baupolitik, die Bauverwaltung in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, in dieser Republik hatte, aus meiner Sicht eine viel zu geringe. Und wir haben ja jetzt einen Podcast, deswegen kann keiner sehen, dass ich in dem Zimmer sitze, wo schon Günther Krause saß und die Einbauwand kommt auch noch aus der Zeit.
Sie müssen aber trotzdem ausziehen. Sie ziehen jetzt bald um, das ganze Ministerium. Dann wird hier umgebaut, saniert. Und jeder, der in Deutschland schon mal saniert hat oder neu gebaut hat, weiß, wie haarig dieser Prozess sein kann. Es sind wirklich viele Regeln, Normen, Gesetze, die man da beachten muss. Und es ist ja über die Jahre hinweg nicht leichter, sondern eher schwerer geworden. Auf der anderen Seite haben wir ja wirklich einen Wohnraummangel in Deutschland. Und wäre es nicht jetzt an der Zeit, mal das Baugesetzbuch so einmal zu entkernen und einmal einen Kahlschlag durchzuführen?
Also das Baugesetzbuch wird jetzt gerade novelliert. Wir nutzen unsere bebaubare Fläche aus meiner Sicht zu gering. Und wir werden in diesem Gesetz vorschlagen, dass man zum Beispiel regelhaft in der zweiten Reihe bebauen kann, dass man in den Innenstädten einfacher nachverdichten kann, viele andere Sachen mehr. Das, was Sie ansprechen, was jedem wirklich die Tränen in die Augen treibt, sind ja unsere Baukosten im Neubau und in der Sanierung. Das ist entweder Ausfluss der Bauordnung und die sind in den 16 Bundesländern unterschiedlich. Da haben wir mit einem ganz langen Diskussionsprozess jetzt auch mit den Bundesländern verabredet, dass man diese dicken Bretter bohrt und das machen glücklicherweise viele Bundesländer hier in Berlin mit dem Schneller-Bauen-Gesetz. In Niedersachsen wird das gerade novelliert. Und der dritte Punkt, Baugesetz, Bauordnung, sind die DIN-Vorschriften und das bereitet eigentlich die meisten Kostensteigerungen in letzter Zeit, weil es unglaublich viele DIN-Vorschriften gibt. Mhm. Und da bin ich sehr glücklich, dass Marco Buschmann unserem Vorschlag gefolgt ist, dass wir jetzt auch das BGB ändern, Gebäudetyp E schaffen, sodass wir auch einfacher bauen und einfacher rechtssicher von diesen DIN-Normen abweichen können.
Das ist natürlich auch ein sehr technisches Thema. Und die Mieterinnen und Mieter in Deutschland haben natürlich ganz andere Probleme. Also ich denke an wirklich gerade in Metropolen, an hohe Mietpreise, die finden keine Wohnung oder weil sie eben Angst haben, keine Wohnung zu finden, bleibt man in der Wohnung wohnen, obwohl die vielleicht gar nicht mehr richtig zur Lebenssituation passt. Bisher kann man ja eigentlich sagen, dass dieses Klientel ihrer Politik leer ausgegangen ist, bei all den Maßnahmen.
Also zum einen ist es natürlich auch für Mieter eine wunderbare Sache, wenn Bauen in Deutschland schneller und preiswerter wird, weil der Zustand, den wir vorgefunden haben, das war ja einer, wo Bauen so teuer geworden war, dass wir von Neuvermietungsmieten gesprochen haben, 16,50 Euro, 17, 18 Euro, die sich viele überhaupt nicht leisten konnten. Und das war eine ganze Zeit lang so, dass durch das absolut billige Geld diese Projekte trotzdem noch realisiert wurden. Und jetzt mit dem Zinssprung einfach auf einmal klar ist, für diese Wohnung gibt es gar keinen Abnahmemarkt. Und das, was wir gemacht haben, war eine Akuthilfe. Und deswegen haben wir Heizkostenzuschuss 1 und 2 gemacht und dann anschließend die größte Wohngeldreform in der Geschichte der Bundesrepublik. Und einfach mal, damit man einen Vergleich hat, in der Vorgängerregierung im letzten Jahr wurden 1,4 Milliarden gezahlt für diese Unterstützung für Mieterinnen und Mieter und auch für Hausbesitzer. Und wir sind jetzt bei 4,7 Milliarden. Das ist eine ganz konkrete, sehr schnell wirksame Maßnahme. Und das andere ist, dass wir gesagt haben, es gibt im frei finanzierten Wohnungsbau auch Menschen, die sich das nicht leisten können, diese Wohnungen zu beziehen. Und für die brauchen wir was Zusätzliches, nämlich Wohnungen, die für 6,80 Euro, für 7,50 Euro angeboten werden. Und das ist der soziale Wohnungsbau.
Das ist ja Bauprojekte, wenn sie gut laufen, brauchen sie ja wahrscheinlich immer 3 bis 4 Jahre. Das bedeutet, selbst wenn man jetzt fördert, wenn man da jetzt Geld reinsteckt, werden wir ja die Früchte erst in 3, 4 Jahren ernten. Aber was machen wir jetzt?
Also zurzeit sind 390.000 Wohnungen im Bau und wir haben einen Bauüberhang von 800.000 Wohnungen. Das zeigt, es ist nicht nur wichtig, dass man fördert, weil wir natürlich auch eine hohe Auslastung der Bauwirtschaft haben und hatten. Und wenn man dann einfach nur so Geld oben in das System gibt zur Förderung, dann führt das im Zweifelsfall dazu, dass die Preise steigen, nicht dass der Output steigt. Also wir kommen jetzt aus einem riesen Bauboom bis 21 und das hat nicht dazu geführt, dass so viel Wohnungen gebaut wurden, wie die Vorgängerregierung wollte. Die hatte ja auch das Ziel 375.000. Mhm. Im Gegenteil, die letzten 2 Jahre, obwohl wir Krise hatten, wurden mehr Wohnungen fertig als davor. Sondern es geht darum, dass wir die Produktivität steigern durch zum Beispiel seriellen Wohnungsbau, durch Typengenehmigung, damit wir mit der gleichen Anzahl von Leuten auf den Baustellen auch in der Lage sind, mehr Wohnungen herzustellen.
Sie haben jetzt gerade die 375.000 Wohnungen angesprochen der Vorgängerregierung. Die SPD hat nochmal einen draufgelegt. 400.000 neue Wohnungen war das Wahlversprechen. Jetzt haben wir noch ein Jahr bis zur nächsten Wahl. Werden Sie das noch schaffen? Die 400.000 Wohnungen.
Weiß jeder, dass das momentan in der jetzigen Zinssituation zum einen nicht realisierbar ist. Jeder weiß ja, dass die neuen Bauanträge nach unten gegangen sind. Auf der anderen Seite ist Grundvoraussetzung, es zu schaffen, die Ausweitung der Produktivität. Das heißt, wir brauchen zwingend seriellen Wohnungsbau. Und diese Kapazitäten sind gerade in Deutschland aufgebaut worden. Und auch die gesellschaftliche Akzeptanz dafür ist deutlich gestiegen.
Frau Geiwitz, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Unsere Sommer-Podcast-Reihe Unterwelten geht in ihre finale Staffel.
Unterwelten. Die Abgründe der organisierten Kriminalität.
Die organisierte Kriminalität hat viele Gesichter. Es kommt darauf an, sie zu erkennen.
Bereich von hochprofessionellen Tätern, die auch vor Gewalt nicht zurückschrecken.
Eine erhebliche Bedrohung für Gesellschaft, Wirtschaft und Staat.
Untergräbt unseren Rechtsstaat.
Geldwäsche. Menschenhandel. Finanzkriminalität.
Waffenhandel. Drogenhandel.
Eigentlich müssten wir aufbegehren.
Nachdem wir uns in der Unterwelten-Podcast-Reihe bisher mit dem Menschen-, Drogen- und dem Waffenhandel beschäftigt haben, geht es nun um einen Bereich, der all diese Geschäftszweige der organisierten Kriminalität nicht nur verbindet, sondern noch weit darüber hinausgeht. Die Rede ist von der Finanzkriminalität, insbesondere von der Geldwäsche.
Geldwäsche ist ein Must-have für die organisierte Kriminalität, die die illegalen Profite in der Wirtschaft nutzen möchte. Denn darum geht's ja bei Geldwäsche, die illegale Herkunft verschleiern, dass sie nicht mehr nachgewiesen werden kann, um am Ende legales Geld zu haben. Bei der organisierten Kriminalität wird's immer darum gehen, Profite zu erwirtschaften, illegale, und die müssen eben zu legalen gemacht werden. Deswegen folgt eigentlich allen kriminellen Taten die Geldwäsche.
Wie absurd hoch die Einnahmen auf den einzelnen Märkten der organisierten Kriminalität sind, war in den vergangenen Ausgaben ja immer wieder zu hören. Dementsprechend die Beträge, die gewaschen werden.
Die UN schätzt, dass 2 bis 5% des jährlichen Bruttoinlandsprodukts weltweit an illegalen Geldern in das System fließen. Also wir haben es hier mit bis zu Billionen Dollar jährlich zu tun.
Gemessen am BIP des vorigen Jahres wären das zwischen 2 Billionen und 5 Billionen US-Dollar. Und die fließen nicht in irgendein Paralleluniversum, sondern über legale, systemrelevante Strukturen. Sie werden unterminiert, indem sie als Waschanlage benutzt werden. Dieses Geld trägt weder zum Erhalt noch zum Schutz oder Ausbau dieser Strukturen bei. Organisierte Kriminalität bedient sich an dem, was die legale Welt bereitstellt und legal erwirbt. Wir hören dazu noch mal kurz Professor Sinn.
80% aller
organisiert kriminellen Gruppierungen in der Europäischen Union haben Verbindungen zu legalen Geschäften. 80%. Also wir sind schon unterwandert.
Unsere The Pioneer-Wirtschaftsredakteurin Josie Müller erklärt, wie kriminelle Organisationen ihre illegal erwirtschafteten Profite in den regulären Kreislauf einschleusen und welche Auswirkungen diese Machenschaften auf unsere Volkswirtschaft hat. Lassen Sie sich diesen spannenden Schlussakkord unseres Einblicks in die kriminellen Abgründe einer Wirtschaft jenseits der offiziellen Wirtschaft nicht entgehen. Es lohnt sich. Erkenntnisgewinn garantiert. Sie finden mittlerweile alle 4 Staffeln dieser Unterwelten-Reihe auf pioneer.de. Den Link gibt's ganz bequem in den Shownotes auch dieses Podcastes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da gibt's eine wichtige Personalie bei Apple zu vermelden. Und unsere Börsenreporterin in New York, Anne Schwedt, kann dazu mehr verraten. Oder? Einen schönen guten Morgen, Anne.
Hi Gabor, ja, der CFO von Apple, also der Finanzchef Luca Maestri, wird zum 1. Januar ersetzt. Seine Position soll von Apple-Vize-Finanzplaner Kevin Parekh übernommen werden. Maestri wird aber wohl weiterhin IT- und Sicherheitsteams leiten. Er war seit 2014 CFO und unter seiner Finanzführung war die Apple-Aktie um 800% gestiegen. Die Umsätze konnten seither verdoppelt werden. Ihn zu ersetzen ist also keine Entscheidung gegen ihn, sondern eher für Kevin Parekh, der Apple laut CEO Tim Cook kennt wie kein anderer. Es scheint gerade auch irgendwie im Trend zu sein, dass Tech-Firmen ihre CFOs ersetzen. Letztes Jahr bei Alphabet und davor das Jahr Meta. Die Apple-Anleger reagierten recht gelassen. Die Apple-Aktie legte gestern um 0,4% zu.
Und dann, Anne, gibt's jetzt Konkurrenz für die Abnehmspritze Ozempic. Der Pharmakonzern Eli Lilly hat ein neues, günstigeres Medikament offenbar auf den Markt gebracht, zumindest mal vorgestellt. Ist das eigentlich ein Anreiz auch für die Anleger?
Ja, Eli Lilly hat ja schon eine Abnehmspritze auf dem Markt, Zepbound. Jetzt bringt der Konzern eine billigere Variante von genau diesem Medikament raus. Und zwar soll die neue Variante ungefähr die Hälfte billiger sein und somit auch für Millionen von Patienten erschwinglich sein, die keine Krankenversicherung haben oder zumindest keine, die dafür die Kosten übernimmt. Und klar, die Strategie dahinter ist, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Die neue Spritze, die jetzt direkt an den Kunden über die Webseite vertrieben wird, gibt's für rund $550 pro Monat. Vergleichbare Konkurrenzprodukte kosten rund $1,000 pro Monat. Diese Abnehmspritzen werden in den USA ja zurzeit wie verrückt nachgefragt. Damit wird ja der Appetit von Patienten unterdrückt, was dann in der Regel zur Folge hat, dass man weniger isst und dann abnimmt. Ursprünglich war das aber für Diabetiker gedacht, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Die Aktie von Eli Lilly konnte gestern auch um 0,4% zulegen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass man sich als Sportler nicht immer für eine Mannschaft entscheiden muss. In seltenen Fällen kann man auch mal doppelt antreten. Das doppelte Lottchen, in diesem Fall heißt Danny Jansen. Er ist amerikanischer Baseball-Profi. In der Major League Baseball spielte Jansen bei einer Begegnung der Boston Red Sox und der Toronto Blue Jays in beiden Teams. Irre, oder? Aber so kam es dazu. Ende Juni traten die Teams in der National Baseball League gegeneinander an. Aber das Spiel musste wegen heftigen Regens dann abgebrochen werden. Jansen spielte damals für die Blue Jays. Einen knappen Monat später wechselte er zu den Red Sox. Und so entstand dann diese kuriose Situation, mit der Jansen Baseball-Geschichte schrieb. Denn nach 65 Tagen der Unterbrechung lief er im gleichen Spiel, das ja jetzt fortgesetzt wurde, der Regen war vorbei, lief er in diesem Spiel erneut auf, nur eben für die andere Mannschaft. Und für die neue Mannschaft hat sich diese Abwerbung, muss man sagen, nun gar nicht gelohnt. Die Red Sox verloren die Partie und zwar wuchtig mit 1:4.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass manche Eltern so sehr mit ihrem Nachwuchs auf dem Fußballplatz mitfiebern, dass die Selbstbeherrschung leider auf der Strecke bleibt. Viele Mütter und Väter kennen diese aufgeladene Situation am Spielfeldrand nur zu gut, wie diese Eltern hier, deren Kinder beim Berliner Verein VfB Hermsdorf spielen und Welt TV gegenüber sagten:
Ich habe persönlich mal erlebt, dass ein Vater seinem Sohn eine Backpfeife gegeben hat, weil er nicht so gespielt hat, wie er es wollte.
Ich finde, die sind noch so klein, da sollte nicht so der Leistungsdruck hinterstehen wie bei manchen Eltern, dass sie da wie die Verrückten irgendwie ihre Kinder transalieren. Wir haben das ja schon selber auch oft hier noch gesehen.
Überambitionierte Eltern sind jetzt auch der Grund, warum unser ehemaliger Fußballprofi, der Lothar Matthäus, es aufgegeben hat, die Jugendmannschaft des TSV Grünwald in Oberbayern zu trainieren. Nach 2 Jahren schmiss der Rekordspieler einfach das Handtuch. Man hänge den ganzen Tag am Telefon, hat er sich hinterher beschwert, und müsse sich anhören, was man alles falsch mache, begründete er jetzt seine Entscheidung. Ständig müsse man sich doch rechtfertigen, so Matthäus, warum manche Kinder weniger Spielzeit hätten als die anderen. Na ja, lieber Lothar Matthäus, eigentlich sollte man ja denken, eine Fußballlegende wie Sie wäre entspannter im Umgang mit großen Emotionen auf und rund um den Sportplatz. Unvergessen, ehrlich gesagt, ist doch Ihr eigener Ausraster damals bei Bayern. Ein Match gegen Karlsruhe stand auf dem Spielplan vor mittlerweile 30 Jahren. Und damals motzten Sie einen Reporter von Premiere ziemlich kräftig an.
Lothar Matthäus, was haben Sie denn dem Krug so böse?
Ich kann nicht mal drüber reden, es ist doch eine Frechheit, was der pfeift. Einmal, nur für eine Richtung. Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns.
Um den Lothar Matthäus und sein Ausscheiden bei dem Verein jetzt zu verstehen, muss man entweder Psychologe sein oder Tucholsky kennen. Der hat gesagt, der eigene Hund macht keinen Lärm, er bellt nur. Allen aufgebrachten Müttern, Vätern, Ex-Fußballern empfehlen wir heute Morgen zur Entspannung den verträumten Klassiker von The Mamas and the Papas. Dream a little dream of me.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me.
Ich wünsche Ihnen einen schönen, einen verträumten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But